Ja, hallo und herzlich willkommen bei Volume 2 des Fahrradsrepetitoriums. Ich bin Johannes.
Ich bin Dana. Oh, Entschuldigung, Torben.
Ich bin Torben. Alles gut.
Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat. Die Resonanz auf unsere erste Folge war grandios. Vielen, vielen Dank für die tollen Zusendungen. Wir versuchen, alles davon zu berücksichtigen. Aber wir müssen an der Stelle noch einmal sagen, also wir werden es... Es wurde uns herangetragen, das in einem zeitlichen Rahmen zu machen, sozusagen, wie eine Fahrradsprüfung ablaufen soll. Da haben wir lange drüber diskutiert, aber tatsächlich wollen wir eher euch ein bisschen mehr Wissen mitgeben. Und da wir nicht wissen, was die Prüfer wirklich fragen, weil wir ja selber ja nicht prüfen, müssen wir etwas weiter ausholen und versuchen ja immer pro Folge einen Themenkomplex zu bearbeiten. Und das würden wir nicht schaffen, wenn wir das in 25 Minuten hier einfach quasi übers Knie brechen würden. Deshalb wollen wir das Format an dieser Stelle eigentlich ganz gerne so beibehalten, wie es ist.
Genau. Und vielleicht auch noch der Disclaimer, dass wir nicht in die Tiefe eingehen können, die das DSAIC-Niveau fordert. Also wir können hier keine Strukturformeln euch präsentieren und auch nicht vielleicht die einzelnen Komponenten eines Mühe-Rezeptoren irgendwie durchgehen.
Genau, und man muss sagen, das Format hier dient zur Vorbereitung auf die deutsche Fahrradsprüfung und das Anforderungsprofil der deutschen Fahrradsprüfung und des DSAIC-Exams unterscheiden sich dann doch in einigen Punkten.
Aber hört bei Juan rein, also da ist ja immer viel.
Das stimmt.
DSAIC-Niveau.
Genau, ja. Aber steigen wir doch gleich ein. Also, Frau...
Tom ist ganz heiß da drauf.
Ja, natürlich. Er drückt jetzt auf die Tube.
Wir haben doch vorher schon gelabert. Also, Sie sind in Ihrer Lieblingsstelle in der Klinik, nämlich in der Prämed-Ambulanz. Und dort stellt...
Jeder freut sich.
Und dort stellt sich eine 81-jährige Patientin für einen Fempop-Bypass vor. Und die hat multiple Vorerkrankungen, was man halt als Gefäßpatientin so hat. 3 Gefäß-KAK, Zustand nach ACVB mit 4 Bypässen, ist aber schon ein paar Jahre her, kann sie dir aber nicht genau sagen, wie lange. PAVK, natürlich, deswegen wird sie operiert. Diabetes mellitus, eine Aorteninsuffizienz, einen arteriellen Hypertonus, Hyperlipoproteinämie und eine Hyperurikämie. Und bevor Sie jetzt einsteigen in Ihr Prämed-Gespräch, Frau Haag, wie lange vorher muss denn so eine Aufklärung, so eine anästhesiologische erfolgen?
Wie lange vorher die erfolgen muss, ist ja nicht ganz zeitlich festgelegt. Also es gab ja diese 24 Stunden, sind wir in der letzten Folge auch schon drauf eingegangen. Nur so für die, wollen wir jetzt nicht nochmal alles aufdröseln. Aber sie sollte auf jeden Fall zu einem örtlich anderen Zeitpunkt erfolgen und anderem Ort erfolgen. Und es bietet sich an, bei solch Vorerkrankungen und vor allen Dingen auch diesem eher größeren Eingriff, das Ganze jetzt nicht am Vortag zu machen, in meinen Augen, sondern diese Patientin vielleicht schon ein paar Tage vorher in der Prämed-Ambulanz vorzustellen, sodass man auch noch auf etwaige Probleme eingehen kann, die sich vielleicht durch das Prämedikationsgespräch ergeben oder die körperliche Untersuchung und die Anamnese dort.
Und wenn es wie lange ist so eine Aufklärung gültig? Also wie lang, oft ist das denn ja so, ja, fällt doch nochmal die OP aus, sage ich mal, und wird verschoben, weil keine OP-Kapazitäten muss man.
Kommt so eine Pandemie um die Ecke?
Ja, zum Beispiel.
Das stimmt. Also grundsätzlich ist es so.
Oder das kündigen wieder mal alle.
Natürlich sollte immer dann auf jeden Fall eine neue Aufklärung erfolgen, wenn sich was am Patientenstatus oder Patientinnenstatus geändert hat. Das heißt also neue
Vorerkrankungen. Die nicht mehr privat versichert oder was?
Ja, neue Vorerkrankungen vor allen Dingen dazugekommen sind, andere Vormedikation oder sich der körperliche Zustand deutlich verschlechtert hat, vielleicht auch so ein Frailty-Komponente noch mit dazugekommen ist. Und ansonsten gibt es die Regelung, dass wenn das jetzt nicht der Fall ist, dass man eigentlich innerhalb von 3 Monaten die OP durchführen sollte. Und ansonsten wäre aber spätestens nach 6 Monaten die Aufklärung auf jeden Fall zu wiederholen, auch aus rechtlichen Gesichtspunkten.
Sehr gut. Jetzt gibt es ja noch diesen schönen Begriff der Daueraufklärung. Wie sieht es denn damit aus?
Das gilt natürlich immer nur dann, wenn wir eine Aufklärung für eine bestimmte OP haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht grundsätzlich einen Patienten einmal aufklären und der kriegt dann die Augen operiert bei einem grauen Star und gleichzeitig irgendwie noch eine Cholezystektomie gemacht und außerdem merkt man noch, oh, sie hat auch ein Pankreaskarzinom und kriegt dann noch einen Wippel. Das sollte so nicht sein.
Aber das könnte man mit der Cholezystektomie ja schon mal kombinieren.
Das könnte man mit der Cholezystektomie kombinieren, mit Sicherheit. Aber auch dafür wäre für unser Vorgehen ja doch die Aufklärung und vor allen Dingen auch unsere Vorbereitung eine andere. Weil für den Pankreas-Patienten oder die Patientin würde ich dann doch eher jemanden für eine Periduralanästhesie noch mit aufklären. Und für eine reine Cholezystektomie, die jetzt laparoskopisch gemacht wird, würde ich das gegebenenfalls oder sehr wahrscheinlich nicht tun. Genau, also Daueraufklärung, wenn sich auch da am Patientenstatus, Patientinnenstatus nichts verändert, dann kann man solche Folge- oder für Folgeeingriffe auch mit aufklären. Aber man sollte natürlich immer sich nochmal vergewissern, ist das wirklich noch so? Also einmal mit dem Patienten sprechen und schauen, hat sich der Zustand verändert? Ist die die Vormedikation gleich? Und wie waren die letzten Eingriffe? Gab es dabei irgendwelche Schwierigkeiten? Und dann kann man aber durchaus auch die Unterschrift jetzt nicht immer wieder erneuern müssen, sondern halt auf dieser Aufklärung für den gleichen Eingriff, zum Beispiel Wackwechsel oder Follikelpunktion bei Frauen, die einen Kinderwunsch haben, beispielsweise kann man das schon machen.
Dana hat ganz viel Richtiges gesagt. Ich möchte nochmal zwei Sachen herausheben. Zum einen, es geht immer um Eingriffe mit der gleichen Risikokonstellation, wie zum Beispiel der immer wieder kommende Wackwechsel. Da ist der Patient natürlich berechtigt, dauerhaft für einzuwilligen. Das entbindet uns, und das ist ganz wichtig, aber nicht davon, Dana hat das auch gesagt, vor jedem Eingriff zum Patienten zu gehen und uns zu überzeugen, dass sich am Gesundheitszustand nichts geändert hat. Nur weil er dafür unterschrieben hat, müssen wir trotzdem hingehen und gucken, geht es dem gut? Hat er die letzte Narkose gut vertragen? Hat er sie nicht gut vertragen? Hat er vielleicht zwischenzeitlich einen Herzinfarkt gekriegt, einen Schlaganfall? Was weiß ich was. Ja, danke.
Genau.
Sehr gut.
Ja, dazu habe ich auch keine weiteren Fragen tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir haben ja jetzt diesen besagten Patienten bzw. die Patientin hier dargestellt. Und die kann man ja nett formuliert als internistisches Polytrauma bezeichnen, würde ich sagen. Und jetzt ist ja die große Frage, welche Krankheit, die Patientin hat, würden Sie als hauptanästhesierelevant einstufen? Und wie würden Sie da vorgehen in der präoperativen Risikoevaluation?
Also grundsätzlich sind alle kardialen bzw. pulmonalen Vorerkrankungen schon mal besonders anästhesierelevant. Und diese Patientin hat ja jetzt vor allen Dingen die kardiale Grunderkrankung. Wenn ich mich richtig entsinne, hatte die eine Herzinsuffizienz und auch eine Aortenklappenstenose. Und dementsprechend sind das für mich jetzt erstmal die Erkrankungen, die es abzuklären gilt. Sind die schon in Behandlung? Gibt es vielleicht auch Verbesserungspotenzial, was wir noch ausschöpfen können, bevor sie jetzt eine elektive femoralen Bypass oder Fempop-Bypass bekommt. Und ansonsten ist es natürlich auch so, sie hat auch noch zusätzlichen Diabetes. Und auch da müssen wir bestimmte Vorbereitungen treffen. Zum einen, was die Dauermedikation betrifft und zum anderen natürlich auch, was unser Management betrifft, bezüglich des Blutzuckers beziehungsweise halt auch der Elektrolyte. Und da müssen wir einfach schauen, was hat sie da für Vormedikationen.
Ja, rollen wir das Pferd mal oder machen wir das Ganze mal eins nach dem anderen. Sie haben ja schon über kardiale Probleme gesprochen. Jetzt sagt Ihnen die Patientin, ja, seit der Bypass-OP ist das aber alles wieder gut. Wie können Sie das denn abschätzen?
Man hat früher ja eigentlich einmal das Ganze in metabolische Äquivalente gepackt. Und metabolische Äquivalente waren bei einem metabolischen Äquivalent von 1 konnte jemand selbstständig essen und trinken. Beim metabolischen Äquivalent von 4 konnte jemand so leichte Hausarbeit machen. Ich habe das dann immer mit Staubsaugen zum Beispiel assoziiert. Und bei einem metabolischen Äquivalent kann man beispielsweise solche Sportarten wie Golfspielen machen. Und
jetzt nichts gegen Golfspielen.
Ich habe 10 eben auch gesagt, ne? Nichts gegen Golfspielen. Ja, die Ärzte spielen sowieso alle Golf. Es geht aber ja jetzt im Endeffekt auch darum, dass wir eine Eigeneinschätzung dieser PatientInnen haben möchten. Und diese Eigeneinschätzung ist, dass wir erfragen, ob die PatientInnen zwei Stockwerke, und Stockwerke bedeutet so ungefähr 20 Stufen pro Stockwerk, hochgehen können, ohne danach Luftnot und ohne danach Druck auf der Brust zu haben. Und wenn die das schaffen, ist das schon mal grundsätzlich eine, zumindest ein guter Anhaltspunkt dafür, dass die kardiale Belastbarkeit insgesamt für eine Narkose jetzt erstmal primär ausreichend ist. Ich will nicht sagen, dass das jetzt alleine als alleiniges Merkmal dafür steht, weil da müssen wir noch eine gründlichere Anamnese machen und auf jeden Fall auch eine körperliche Untersuchung. Aber das ist schon mal ein guter Hinweis. Und dann kann man natürlich auch noch, wenn man jetzt nicht nur sozusagen auf diese Bypass-OP vorher eingehen möchte, kann man auch noch die kardialen Risiken mit dem kardialen Risk Score sozusagen einmal einschätzen. Und zwar ist es so, dass da 5 Punkte mit einfließen. Und das ist zum einen eine Herzinsuffizienz, zum anderen eine vorangegangene TIA bzw. ein Schlaganfall, dann genau ein chronisches Koronarsyndrom und ein insulinpflichtiger Diabetes mellitus und eine kompensierte Niereninsuffizienz mit einem Serum Kreatinin von 2. Und wenn wir dabei 3 oder mehr Punkte haben, haben wir ein Risiko eines Major Adverse Cardiac Events von ungefähr 11%. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Das heißt, wenn wir pro diesem Faktor, den ich jetzt gerade aufgezählt habe, einen Punkt vergeben und dann 3 Punkte zusammen haben, haben wir schon eben 11% kardiales Major Event Risiko intra- und perioperativ.
Okay, bei dieser Dame, die sagt, ja, also 2 Stockwerke gehen, keine Ahnung, weil nach spätestens 2 Stufen tun die Beine so weh. Also, und sie wohnt auch halt im Erdgeschoss. Deswegen macht sie das nie.
Und geht sie in der Ebene noch? Oder ist es komplett durch die PRVK auch eingeschränkt? Nee, okay.
Zur Toilette schafft es noch. Was für Untersuchungen würden sie denn jetzt machen?
Also bei dieser Patientin würde ich auf jeden Fall darauf pochen, dass wir ein EKG vorher einmal schreiben, weil das eine relativ einfache Möglichkeit ist, schon mal zumindest den Grundrhythmus zu beurteilen und im Zweifelsfall auch die ST-Streckenveränderungen, die möglicherweise vorliegen, zu beurteilen. Vielleicht am besten auch noch mit einem EKG, was wir mit dem Vor-EKG vergleichen können. Manchmal ist das ja wirklich der Fall, falls die irgendwie schon mal bei uns im Krankenhaus waren. Und danach würde bei dieser Patientin es auch sinnvoll sein, eine weitere kardiale Abklärung zu machen, um eben herauszufinden, ist es wirklich nur die PRVK, die sie dazu bringt, sozusagen nicht weiter zu laufen, oder hat sie doch trotzdem noch ein kardiales Problem? Und in der Tat wäre da eine sinnvolle Diagnostik, noch ein transthorakales Echo zu machen, um einmal zu schauen, gibt es zumindest in Ruhe in dieser Situation schon Anhaltspunkte darauf, dass man eine Veränderung der Ejektionsfraktion hat, der linksventrikulären. Und gleichzeitig haben wir dann natürlich auch einen guten Anhaltspunkt dafür, wie ist die Aortenklappenstenose inzwischen? Ist das inzwischen so, dass wir gegebenenfalls auch eine sehr, sehr enge Klappenöffnungsfläche haben und im Zweifelsfall auch da noch ein Risiko zusätzlich besteht und vielleicht sogar das vorher noch behandelt werden muss, bevor man an das Bein geht.
Reicht da uns ein TTE oder würde man noch was anderes haben wollen?
Man kann natürlich durchaus auch noch eine Belastungsuntersuchung machen. Das heißt, ein Stress-MRT wäre eine Möglichkeit, oder beziehungsweise ein belastungskardiales MRT wäre eine Möglichkeit, um da auch noch mal unter Belastung uns die Myokardfunktion anzusehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, präoperativ durch Laborbestimmungen auch da nochmal im Hinblick auf Herzinsuffizienz beispielsweise ein NT-proBNP zu bestimmen, um eventuell auch da schon einen Hinweis zu haben, okay, das ist schon sehr ausgeprägt erhöht und spätestens dann sollten wir schon auch die Kardiologen mit ins Boot holen, die ja durchaus auch bei der Empfehlung für den perioperativen Umgang mit solchen vorerkrankten PatientInnen im Boot von vornherein schon waren bei Erstellung der Leitlinie und diese dann mit der Fragestellung behelligen, sozusagen, gibt es eine Verbesserungsmöglichkeit dieser Patientin präoperativ.
Jetzt wird ja kontrovers diskutiert, also alles, was Sie gesagt haben, ist richtig, aber jetzt wird ja kontrovers diskutiert, dass man vielleicht, also es gibt ein erhöhtes Risiko, da sind wir uns ja einig, von kardialen Ereignissen im Rahmen der Narkoseführung und des operativen Settings sozusagen. Und ob man nicht zum Beispiel ein Troponin bestimmen sollte vor dem Eingriff und dann nach dem Eingriff. Können Sie da was zu sagen? Sollte man das tun, auch in Bezug auf diesen hier geplanten Eingriff, oder sollte man das besser lassen nach dem Motto, wer viel misst, misst auch viel Mist?
Also bei dieser Patientin ergibt das durchaus Sinn, vor allen Dingen einmal präoperativ und postoperativ das Ganze zu messen, um ja eine etwaige kardiale Risikokonstellation auszuschließen, auch vor allen Dingen postoperativ, denn was wir nicht sehen, selbst wenn wir, und das sehen wir ja relativ häufig nicht, die ST-Streckenveränderung auf dem Monitor wirklich detektieren, also intraoperativ. Selbst dann ist es ja häufig so, dass wir gerade auch den postoperativen Verlauf von unseren PatientInnen nicht so wirklich mehr beurteilen. Also außer die gehen vielleicht noch auf unsere eigene Intensivstation, aber gerade auf den Normalstationen sehen wir dann nicht mehr, ob die noch ein kardiales, ein Cardiac Event haben. Und auch da könnte unsere intraoperative myokardiale Ischämie durchaus einen Faktor darstellen, den wir mit bedenken sollten. Und da ist natürlich dann eine postoperative Troponinbestimmung durchaus auch nochmal sinnvoll.
Ja. Wichtig ist aber hier, das möchte ich nochmal hervorheben, dass man eben den präoperativen Ausgangswert hat und dann den postoperativen im Vergleich, um da eben auch eine Kinetik zu erkennen. Weil durchaus ja bei chronischen Coronarsyndrom ist ja auch durchaus immer eine gewisse Troponinaktivierung geben kann. Deshalb ist es wichtig, das im Rahmen der Prämedikation mit abzuarbeiten.
Zumal man auch sagen sollte, dass das nicht routinemäßig gemacht werden soll.
Nein.
Bei allen Parametern, die wir labortechnisch bestimmen, sollten keine routinemäßigen Entnahmen gemacht werden, sondern wirklich indikationsgestellte Entnahmen, die sinnhaft sind.
Apropos Routine, wie wär's denn mit einem routinemäßigen EKG? Ich meine, ist nicht invasiv. Dann haben wir auch immer was zum Vergleichen.
Ja, das habe ich ja am Anfang angesprochen, das EKG.
Herr Dr. Doll, wenn Sie mal richtig zuhören würden.
Aber ja, aber routinemäßig, genau. Also routinemäßig meine ich bei jedem, bei jeder.
Ach so, ich dachte jetzt nicht, okay, ja, routinemäßiges EKG, kann man diskutieren. Ja, grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man kein Risikoprofil hat, beziehungsweise auch bei Low-Risk-Eingriffen, und dazu zählen zum Beispiel Eingriffe an den Augen und noch weitere, die man jetzt komplett aus sozusagen formulieren könnte. Aber es ist so, dass wir ein EKG bei Patientinnen unter 45 Jahren eigentlich jetzt nicht primär bei guter kardialer Belastbarkeit benötigen. Also nicht für jeden routinemäßig ein EKG. Wenn man aber über 45 Jahre ist und ein erhöhtes eingriffsbezogenes Risiko hat oder eben eine Disposition für Kardiomyopathien oder irgendwelche echokardiografischen Diagnostiken vorher schon gelaufen sind, also Vorerkrankungen kardiale, dann sollte man durchaus ein EKG durchführen, weil das ja wirklich eine sehr schnelle und vor allen Dingen auch kostengünstige Maßnahme ist, um ein Risiko einzugrenzen.
Super. Das wollte ich hören. Gut, also das Wichtige ist, also das Wichtige ist ja zu differenzieren, es gibt Patientinnen abhängiges Risiko, das haben wir ja schon beleuchtet, und es gibt halt eingriffsbezogenes Risiko. Und da ist halt genau diese Einteilung in niedrig, mittel und hoch. Und das ist tatsächlich immer so ein bisschen im Fluss in der neuen Leitlinie. Im Update ist dazugekommen, dass Notfalleingriffe immer hohes Risiko sind. Also da ändert sich immer.
Was ich auch sinnvoll finde, ehrlicherweise. Ja.
Aber es war halt in der alten Leitlinie einfach nicht so definiert. Ist ja logisch. Aber und man muss sich, ich merke mir immer so ein paar Standardeingriffe, um daran dann festzumachen, wo das reinkommt, weil alle Eingriffe kann man sich, finde ich, schwer merken.
Ja. Also Mama, kleine Uro-Eingriffe, Auge ist eher was Kleines. mittlere Sachen sind Karotte Stenting, endovaskuläre Aortenchirurgie ist auch eher mittleres eingriffsbezogenes Risiko. Große orthopädische oder Wirbelsäulenchirurgie ist auch noch mittleres Risiko, was man ja vielleicht auch schon zu einem hohen Risiko zählen könnte. Eine Nieren-TX ist auch ein mittleres Risiko. Und kleinere intrathorakale Eingriffe und periphere Angioplastien, beispielsweise arteriell, sind auch mittleres Risiko. Und alles, was dann ein hohes eingriffsbezogenes Risiko ist, sind Aortenchirurgie oder offene periphere arterielle Gefäßeingriffe und Amputationen. Und Darmperforation, Nebennieren-OPs, Leber, Gallen, also kombinierte sozusagen Chirurgie, Ösophagus-Chirurgie und ja, totale Zystektomien, also größere urologische Eingriffe natürlich dann auch.
Ja, genau. Also
als grober Anhaltspunkt sozusagen. Aber da sich jetzt wirklich alles im Detail auswendig zu lernen ergibt, glaube ich, nicht ganz so viel Sinn.
Ich glaube, hier gilt zu wissen, wo man es nachgucken kann, ist am Ende das Richtige. Aber die wichtigen Dinge sollte man kennen. Und besonders wichtig ist der Umgang mit perioperativer Begleitmedikation, Frau Haag. Jetzt können wir uns ja mal überlegen, was hat die besagte Patientin wohl für Medikamente in der Medikation? Schätzungsweise, wenn man sich das so anguckt, ASS.
Wahrscheinlich eine ganze Seite, die auch mitunter einen ganzen Ernährungsplan darstellt.
Genau.
Also eine Mahlzeit ersetzen kann. Das hat immer ein Notarzt so schön gesagt. Also.
Aber jetzt stellen wir uns mal vor, diese Patientin bekommt jetzt ASS 100, das ist jetzt ja durchaus unüblich, das wird ja in Deutschland verschrieben wie Bonbons. Mhm. Und für den geplanten Eingriff sollte man das ASS pausieren? Wonach geht man vor? Bei welchen Eingriffen sollte man es vielleicht pausieren, bei welchen gar nicht oder sollte man es überhaupt pausieren?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir aus anästhesiologischer, rein anästhesiologischer Sicht das ASS nicht pausieren müssen. Jetzt gibt es aber eine Leitlinie, die von der DGAI, dem BDA und auch zwei Verbänden der ChirurgInnen und auch dem Deutschen Verband der InternistInnen geschrieben wurde und die sich darauf geeinigt haben, dass es unterschiedliche Maßnahmen gibt, sozusagen, wie sie sich verhalten wollen, beziehungsweise oder die Vormedikation machen wollen. Und zwar ist es bei ASS so, dass wenn man ein niedriges Risiko hat, also eine niedrige Risiko-OP wie beispielsweise eine Augenoperation, dass das ASS nicht abgesetzt werden soll. Bei einem wirklich hohen erhöhten Blutungsrisiko, da sollte das ASS dann schon 7 Tage vorher abgesetzt werden.
Warum nicht 24 Stunden vorher?
Weil das überhaupt keinen Sinn ergeben würde, weil das so lange wirkt, weil die Thrombozyten ja nicht reversibel sozusagen verändert sind, sondern wenn sie einmal verändert sind, sind sie erstmal verändert.
Ich würde dich bitten, das genau mit der Vehemenz und dem Gesichtsausdruck, den du gerade geboten hast, in der Prüfung sozusagen.
Ja.
Boah, sie sind so doof. Wie kann man sie die Frage stellen? Okay, also ich sehe, das Prinzip haben Sie verstanden. Also es gibt eigentlich, wenn dann 7 Tage und bei hohem Blutungsrisiko dann 7 Tage vorher absetzen.
Genau.
Sonst eher nicht. Jetzt gibt es ja gerade kardiale Risikopatienten, die haben ja vielleicht vor 4 Wochen, sage ich mal, einen Myokardinfarkt gehabt und haben einen Drug-Eluting Stent implantiert bekommen. Hm. Die sind ja in der Regel, ich will mich jetzt nicht zu weit in das Feld der Kardiologie vorwagen, aber die sind ja dual Thrombozytenaggregationsgehemmt. Hm. Wie schaut das denn aus? Was soll man da machen? Gibt es da Empfehlungen zu? Oder
da gibt's
weitermachen?
Nee, da gibt es auch eine Empfehlung zu, und zwar zum präoperativen Umgang von dualer Thrombozytenaggregation, auch in der besagten Leitlinie, die wir euch natürlich in den Shownotes verlinken und inklusive meiner Vorbereitung sozusagen auch auf diesen heutigen Podcast, meiner Aufzeichnungen, die kann ich auch gerne hochladen. Und zwar ist es so, dass bei einem niedrigen Blutdrucksrisiko erstmal die Fortsetzung der dualen Thrombozytenaggregationshemmung durchgeführt werden soll und ein Bridging nicht als sinnvoll angegeben wird. Bei einem hohen Blutungsrisiko gibt es dann nochmal eine Aufzweigung in 2 unterschiedliche Arme. Einmal mit einem hohen Thromboembolie-Risiko, zum Beispiel jetzt mit einer Herzkatheteruntersuchung unter 1 Monat zuvor und im Stenting, dann sollte man sich überlegen, kann man den Eingriff verschieben oder wenn es zeitkritische Operationen sind, sollte man ein Bridging machen mit GPI, also Glykoprotein 2b, 2a Inhibitoren und Kangrelor. Und wenn man ein hohes Risiko ansonsten hat, jetzt ohne dieses hohe Thromboembolie-Risiko, sollte man eigentlich die ASS-Therapie auch erstmal fortsetzen und die weitere Thrombozytenaggregation, zum Beispiel mit Prasugrel, dann beenden oder beziehungsweise pausieren, ist vielleicht das bessere Wort, und zwar Ticagrelor 3 bis 5 Tage vorher, Clopidogrel 5 Tage vorher und Prasugrel 7 Tage vorher.
Frau Hack, ist Kangrelor auch eine Tablette?
Habe ich noch nicht gesehen, zumindest.
Gute Antwort, ist der einzige so intravenös verabreichte P2Y12-Antagonist.
Das weißt du jetzt auch nur, weil deine Frau Kardiologin ist.
Ja, aber ich wollte auch mal klug scheißen.
Auch mal. Das können wir alle drei, glaube ich, sehr gut.
Ja. Ja, aber sonst sehr schön.
Auch also, wieder ernst.
Das, was Dana da gerade so erzählt hat, muss ich jedes Mal nachlesen.
Also. Nein, aber tatsächlich ist, man muss sagen, der Umgang mit Dauermedikation ist ein extrem wichtiges Thema in der Facharztprüfung, glaube ich. Also das, viele ja. Sachen sollte man können, ob man jetzt die duale Plättchenhemmung im Detail so können muss, wie du das jetzt wiedergegeben hast, da bin ich mir nicht so sicher. Aber es gibt ja auch andere wichtige Themen, zum Beispiel Antihypertensiva.
Ja, das stimmt.
Satan.
Ja.
Drin lassen Satane. Oder nicht?
Würde ich absetzen.
Warum?
Einfach.
Wie lange?
Warum und wie lange?
Also, eins nach dem anderen. Wie lange am OP-Tag? Und warum? Weil es intraoperativ zu Hypotonien führen kann und wir deswegen, wenn man es ja vertreten kann, das Satan für den präoperativen Bereich absetzt.
Okay. Gibt es auch ein Medikament, was Sie beim kardialen Risikopatienten erwägen könnten, präoperativ anzusetzen, wenn das noch nicht in der Dauermedikation hat?
Gegebenenfalls Beta-Blocker.
Da Evidenz?
Ja, gibt es schon. Da muss man aber überlegen, ob das präoperativ wirklich noch sinnvoll ist oder nicht, das Ganze noch vorher anzusetzen. Man sollte es auf jeden Fall weitergeben, aber so ganz hundertprozentig klar bin ich mir gerade nicht.
Nee, und so klar ist die Empfehlung auch tatsächlich nicht. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, muss man sagen.
Genau, also Neueinstellung.
Zumal man es relativ lange vorher ansetzen muss. Ne?
Ja, ja. Ja, also, Neueinstellung wird in der Tat ja nicht empfohlen, aber die Weitergabe von dauerhafter Medikation bei Beta-Blockern auf jeden Fall. Ja, sowas.
Was ist mit Statinen?
Was ist mit Diuretika?
Hallo, Einsamer.
Präoperative Statine sollten weitergegeben werden. Man kann sogar eine intravenöse Gabe sich noch überlegen, wenn das Risiko sehr hoch ist bei kardialen RisikopatientInnen.
Oh, genau das wollte ich hören.
Du hattest noch Diuretika gesagt, Torben.
Ja, richtig.
Ja, Diuretika würde ich auch präoperativ absetzen, aber auch dazu haben wir schon mal im Podcast mit Evelyn gesprochen. Da gibt es natürlich durchaus auch Patientinnen, die sehr von der Diuretikatherapie profitieren. Also man sollte wie bei allem das Ganze wirklich auch individuell auf die PatientInnen abstimmen. Allerdings ist es schon so, dass bei einer präoperativen Diuretikagabe die intraoperative Volumenverschiebung durchaus nochmal größer sein kann. Und deswegen gilt da eigentlich auch, dass Diuretika präoperativ abgesetzt werden.
Und was mit Metformin?
Ja, Metformin. Das wurde ja früher immer grundsätzlich abgesetzt, aufgrund der Sorge vor Laktatazidose. Und in der Tat ist es inzwischen die Empfehlung, dass man es je nach Risiko oder Größe des Eingriffs sozusagen unterschiedlich bewertet. Wenn man einen Eingriff hat mit einem niedrigen Risiko, kann man durchaus auch das Metformin weitergeben. Und bei Eingriffen mit hohem Risiko sollte man es aber auf jeden Fall absetzen, weil eben da immer noch diese Laktatazidose möglich ist.
Was, Risiko für was?
Bitte? Also Risiko für die Laktatazidose und
große Volumenverschiebung.
Volumenverschiebung, danke. Das wollte ich natürlich sagen. Und doch, irgendwas hattet ihr gerade noch? Bin ich drüber hinweggegangen?
Wie lange muss es abgesetzt werden?
Ach so, ja, mindestens 48 Stunden vorher.
Vorher.
Genau. Und bei verzögerter Magenentleerung kann man sogar über 72 Stunden vorher nachdenken.
Dann gibt es ja ein Modemedikament im Moment. Das relativ selten genau zu entstehen ist. Ich wollte, aber gut, wie geht man damit um?
Die braucht man zum Glück in unserer Pin-Up-Docs-Gruppe nicht, dieses Medikament. Aber in der Tat sollte Ozempic, das ist ja unterschiedlich, also das ist ja auch ein Medikament, was zum einen zur Gewichtsreduktion eingesetzt wird, aber eben auch zur diabetischen Einstellung. Und da sollte man mindestens eine Woche Abstand zu halten. So ist zumindest die aktuelle Empfehlung meines Erachtens.
Also man sollte, egal, es gibt verschiedene Wirkstoffe, die unterschiedliche lange Halbwertszeiten haben. Man sollte die letzte Gabe aussetzen vorher. Wenn es täglich gegeben wird,
genau,
dann ja. Der Tag dann vorher, wenn es einmal wöchentlich gegeben wird, die letzte Gabe vorher ausgesetzt sozusagen.
Ja.
Mhm.
Genau. Glyphlozine.
Glyphlozine.
Das jetzt schon durchgehen.
Die schon durchgehen. Glyphlozine. Ja, Glyphlozine sollte man auch präoperativ absetzen. Aber es kommt drauf an.
Es kommt wie immer darauf an. Tatsächlich kann man bei Patienten, die steigert ja zum Beispiel die Diurese durchaus, und wenn man viele Volumenverschiebungen erwartet, ist das eher ein Indikator dafür, es abzusetzen. Das ist aber nicht zwingend erforderlich. So ist zumindest mein Sachstand dazu.
Okay.
Ja, also erstmal haben wir jetzt schon gesagt, was sind die Risiken des Ganzen?
Bei Glyphlozin? Nee.
Mhm.
Ich weiß, was du hören willst. Euglykäme, Ketoazidose.
Genau. Also, und dann, was Johannes auch gesagt hat, ist es wie ein Diuretikum, du hast einen erhöhten Volumenverlust. Und bei niedrigem Risiko 24 Stunden, tatsächlich sogar besser 48 Stunden vorher absetzen, und bei hohem Risiko 72 Stunden vorher absetzen.
Ja.
So, und jetzt können wir ja hier jedes Medikament durchgehen. Ich habe noch zwei Dinge, die mir wichtig sind. Bei dem einen Medikament erinnere ich mich an eine Diskussion, die ich auf einer Intensivstation geführt habe, zusammen mit meinem damaligen Chef und jetzt Torbens jetzigem Chef. Da geht es um das Absetzen von Marcumar bei Patienten mit Klappenersatz und Bridging.
Ja.
Was sagt dazu die Leitlinie, Frau Haag?
Soweit ich weiß, ist ein grundsätzliches Bridging von Marcumar nach mechanischem Klappenersatz jetzt erstmal nicht indiziert, außer es gibt ein extrem hohes Thromboembolie-Risiko, zum Beispiel bei Patientinnen mit Vorliegen einer gleichzeitigen Tachyarrhythmia absoluta. Aber wenn es jetzt nur um den reinen Klappenersatz geht und die Gefahr sozusagen an der Klappe einen Thrombus zu haben, da würde ich es nicht bridgen, weil man da gesehen hat, durch das Bridging ist das Blutungsrisiko auch deutlich erhöht.
Also Frau Haag, gibt es einen Unterschied zwischen der notwendigen Antikoagulation oder Notwendigkeit eines Bridgens zwischen verschiedenen Herzklappen, die man mechanisch ersetzen könnte?
Wenn Sie so fragen, mit Sicherheit schon. Ich meine, der mechanische Klappenersatz könnte einmal die Aortenklappe sein und einmal die Mitralklappe. Und dementsprechend gibt es mit Sicherheit für die eine Klappe ein höheres Risiko als für die andere.
Und welche Klappe hat das höhere Risiko?
Das ist jetzt eine 50-50-Chance.
Ja, das ist doch Pathophysiologie. Doch mal ein bisschen, genau.
Denken Sie doch mal ein bisschen jetzt hier anästhesiologisch.
Ja. Okay, dann über...
Under pressure.
Wahrscheinlich an der... Ja, genau. Durch sozusagen den Niederdruckkreislauf wahrscheinlich die Mitralklappe.
Genau.
Mit einem höheren Risiko.
Höheres Risiko für Thrombosierung, und damit da ist die Indikation
zum Bridging gestellt, aber für die Aortenklappen.
Genau.
Für den Aortenklappenersatz nicht.
Oder tendenziell zurückhaltender, so könnte man es, glaube ich, formulieren. Sehr schön. Dann habe ich.
Ist das eine rein, jetzt mal kurz gefragt, eine rein anästhesiologische Indikation sozusagen? Also müssen wir das anordnen, dass das gebridged wird?
Ich würde das so sehen, ja. Wer soll es sonst tun?
Genau, wer hat sonst Ahnung davon?
Ja.
Also, mein Gefäßchirurg möchte ich das noch zu. Aber jetzt stellen wir uns mal vor. Stellen wir uns mal vor, die urologische Abteilung möchte
möchten keinen Podcast machen, der andere Fachrichtungen disst, ja?
Wir dissen ja nicht, wir stellen jetzt
Nein, Okay. Aber also trotzdem, oder sagen wir die Augenärzte, na, da ist das Blutungsrisiko nicht hoch genug, aber sagen, also ich glaube, die Urologen sind gar nicht
die
so ein schlechtes Beispiel.
Die Augenärzte setzen bei uns zum Teil ASS ab.
Ich weiß, eben, und das sagt ja auch schon einiges.
Ja, aber glaubst du wirklich, die denken drüber nach, wann man bridgen muss und wann nicht? Und
nee, die fragen uns wahrscheinlich schon, also, dann
wieder. Genau.
Ja, ja. Okay, ja. Gut, aber bridgen, ja, bridging. Und würde auch, ich wahrscheinlich damit unfraktionierte Heparin machen.
Genau, da die meistens keine eigene Intensivstation haben, landen die Patientinnen auch meistens bei uns.
Die urologische Intensivstation zur Spülkatheter-Spezialtherapie.
Oh Mann.
Ja, ja, soll es geben.
Ich weiß nicht, ob eure Prüfungen da draußen auch so witzig verlaufen wie meine hier, aber...
Ja, manchmal ist es auch ganz amüsant. Aber ich habe noch eine Frage. Wir, zum Ernst des Lebens, noch ein Medikament, das mir unter den Nägeln brennt.
Und das war sogar ein Reim. Sehr schön.
Ja, unbewusst. Das ist immer häufiger, sowas. Nah an der Genialität. Auf jeden Fall, und es geht um Cortisonpräparate. Wer hätte es gedacht?
Ja.
Perioperative Stressprophylaxe. Wann, wie viel, wann nicht? Bitte.
Also grundsätzlich auch da wieder bei relativ niedrigem Risiko wird auch niedrigere Stressprophylaxe, also Addison-Prophylaxe, durchgeführt mit 25 Milligramm Hydrocortison präoperativ. Bei mittleren OP-Risiken geht man dann schon über davon zu sagen 100 Milligramm Hydrocortison in 24 Stunden. Und wenn wir jetzt einen großen operativen Eingriff haben, dann ist es sogar empfohlen, dass man 100 Milligramm Hydrocortison präoperativ über 24 Stunden schon einmal gegeben hat und dann an Tag 2 50 Milligramm und an Tag 3 25 Milligramm.
Okay, jetzt machen
und,
wir das
und,
mal.
Achso, und das Ganze natürlich bei, also bei Patientinnen und Patienten, die beispielsweise Prednisolon oberhalb der Cushing-Schwelle haben. Unterhalb der Cushing-Schwelle ist es nicht so ganz klar. Da gibt es zumindest wenig Evidenz zu, ob das denen auch helfen würde, also ob die davon profitieren würden oder nicht.
Frau Haag antizipiert meine Fragen. Was frage ich jetzt?
Das ist jetzt zu viel Pressure.
Wie hoch ist die Schwelle?
Ach so, 7,5 Milligramm pro Tag Prednisolon.
Was? Prednisolon. Ja. Und wenn man jetzt Cortisol nimmt, wie ist der, welcher Faktor ist das?
Das würde ich im Umrechnungs-App eingeben. Da habe ich nämlich eine.
Okay.
Ja. Also das würde ich auf jeden Fall nachgucken, damit ich mich da
nicht vertue. Ich glaube, es ist mal 4,2.
Okay, if you say so.
Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht.
Ja.
Aber man soll ja immer was mitnehmen aus der Prüfung.
Jetzt haben wir schon einige Organsysteme durch. Die Lunge fehlt mir noch so ein bisschen. Jetzt hat unsere Patientin gar keine pulmonalen Diagnosen, aber was wäre vielleicht trotzdem interessant?
Grundsätzlich ist es bei der Lunge interessant zu wissen, ob sie irgendwelche Einschränkungen haben. Da ist es so, wir sind ja jetzt noch gar nicht so richtig auf eine körperliche Untersuchung und sozusagen auch Werteerhebung mit eingegangen, weil eine SpO2-Messung wäre präoperativ da schon einmal gut zu wissen, gerade auch wenn die unter 90 liegt, dann ist das ja schon auch nochmal ein höherer Punktewert im ARISCAT-Score. Der besteht aus unterschiedlichen Faktoren, einmal dem Alter, dann eben der Sauerstoffsättigung, einem respiratorischen Infekt im letzten Monat, einer präoperativen Anämie und dem Eingriffsort. Da sind Thorax-Eingriffe und Baucheingriffe erhöht, mit einem erhöhten Risiko assoziiert und zum anderen auch einer längeren OP-Dauer. Und wenn man sich hier dann das hohe Risiko ansieht, das ist insgesamt ein Punktescore, der deutlich mehr Punkte verteilt als jetzt nur einen pro Faktor. Und da haben wir dann bei über 45 Punkten ein 42-prozentiges Risiko für pulmonale Ereignisse intraoperativ und auch postoperativ. Außerdem sollte man immer bei allen PatientInnen auch noch so ein bisschen OSAS abfragen. Also obstruktives Schlafapnoe-Syndrom.
Oh, da sagen sie was.
Ist eine sehr häufige Erkrankung und vor allen Dingen auch mit sehr vielen weiteren Komorbiditäten assoziiert. Und auch da gibt es einen, finde ich, sehr gelungenen Score, den sogenannten Stop-Bang-Score zur einmal Beurteilung, ob OSAS vorliegt. Wenn du Paulas OSAS-Beitrag gehört hättest, Johannes, dann würdest du Stop-Bang auf jeden Fall kennen. Und da stehen, das ist natürlich auch wieder ein schönes Akronym. Entschuldigung,
aber Stop-Bang finde ich einfach. Ist ein
Was soll ich da? Ich kann auch nichts dafür, dass der Gott so heißt. Gott
sei Dank ist da kein Ing hinten dran.
Oh Gott, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Wirklich, was seid ihr für Schweine? So, also Stop-Bang.
Was habe ich damit zu tun?
Du hast auch gelacht.
Du kannst mir nicht in den Kopf gucken.
Ist auch gut so. Okay. So, Contenance. Also Stop-Bang.
Ing.
Wieso sollte man damit aufhören, Johannes?
Womit?
Ja, hier. Achso, übrigens, es ist in einem dieser Risikoscores ist übrigens auch sexuelle Aktivität vorhanden als Marker. Wenn das nämlich vorhanden ist, dann ist schon mal die Belastbarkeit offensichtlich besser.
Dazu nur kann so. Ich auch noch was erzählen.
Also, ich habe schon mehr als einen direkt, also Mann, sind immer Männer nach Coitus reanimieren müssen. Also,
das ist auch sehr unangenehm. Ja. Also ich meine, vielleicht sind sie bei was Schönem gestorben, aber
Für die Männer meistens nicht mehr. Die Frauen im Bademantel daneben fanden es meistens nicht so lustig.
Nee, das glaube ich. Ich fände das auch sehr komisch. Ja. Okay, ja. Kommen wir zurück. Kommen wir zurück zu diesem.
Muss Statin nehmen.
Ja, im Zweifel IV. Kurz vorher nochmal.
Ja.
Okay, wir kommen zurück zu meinem Akronym, was ich jetzt nicht nochmal benenne. Das S steht für Snoring, also für Schnarchen. Das T steht für die Müdigkeit, also Tired. Dann kommt das O für Observed Breathing, Stop Breathing, also Apnea. Dann kommt das P, und zwar für High Blood Pressure. Und dann kommen noch die weiteren vier Buchstaben. Und zwar zum einen ein BMI größer 35, dann Age für über 50 Jahre, eine Neck Circumference. Und das habe ich mir mal vorgestellt, wie viel das ist. Und zwar 16 Inches, und das sind 40 Zentimeter. 40 Zentimeter finde ich enorm viel. Und Gender Male, also Männer. Da wäre schon mal, wenn einer dieser Faktoren zutrifft, dann haben wir auch wieder eine Unterscheidung in Low Risk, Intermediate Risk und High Risk. Und High Risk wären 5-mal bis 8-mal ja in diesem 8-Buchstaben-Fragebogen gesagt.
Ich habe übrigens noch eine.
Ihr merkt, es ist schon spät. Also wir haben ungefähr 9:45.
Wusstet ihr, eine Therapie gegen Nierensteine, die jeder machen, also Männer machen können? Nicht jeder Männer. Es gibt eine Studie, die sagt, 3-4 Mal onanieren pro Woche hilft genauso gut gegen Nierensteine wie Tambulosin. Das ist äquivalent.
Okay. Durch die rhythmische Kontraktion.
Weil Tambulosin einfach gar nicht wirkt.
Keine Ahnung. Ich hatte eher gedacht, durch die propulsiven Bewegungen. Ja, lassen wir das.
Ich habe ja keine Ahnung.
Habe ich letztens gelesen.
Okay, wie finden wir jetzt da wieder zurück? Ich finde kein Zurück gerade.
Wir brauchen keine Haarleiterschiene.
We talked ourselves into a corner.
Disgusting. Ja, aber Frau Haag, ich finde, Sie haben das wunderbar gemacht hier.
Das können wir niemals senden.
Nein, das können wir so nicht senden.
Warum nicht?
Jonas, wir müssen auch ein bisschen.
Ja, sind wir ja. Sie sind ja wieder seriös. Wir können ja wieder auf Opioid.
Jetzt hat unsere Patientin tatsächlich einen vorbekannten OSAS und hat auch ein CPAP-Gerät. Wie gehen Sie damit denn perioperativ um, mit dieser Diagnose und der Therapie?
Diese Patientin hat natürlich dadurch, dass sie schon ein vorbekanntes OSAS hat, auch ein erhöhtes Risiko für ein pulmonales Ereignis postoperativ. Und hat auch ein erhöhtes Risiko für eine schwierigere Maskenbeatmung, hat ein erhöhtes Risiko für eine schwierigere Intubation. Und dementsprechend sollte man auf jeden Fall ihr sagen, dass sie das CPAP-Gerät auch vorher regelmäßig verwenden soll und dann auch das Ganze mit in die OP-Situation mitbringt, sodass man auch im Aufwachraum darauf zurückgreifen kann und diese möglicherweise auftretende postoperative Atemwegsobstruktion im Zweifel damit beheben kann. Und wir sollten natürlich auf jeden Fall sicher gehen bei solchen PatientInnen, dass die nicht mehr in irgendeiner Form relaxiert sind, weil das natürlich dann noch ein negativer Faktor wäre für diese PatientInnen.
Also auch großzügig antagonisieren im Zweifelsfall.
Das wollte ich damit sagen, also haut die Kohle raus.
Das kostet ja fast nichts mehr.
Das stimmt.
Ich meine 6 Euro pro Sugammadex-Ampulle, 200 Milligramm.
Ja.
Ja, das mag sein.
Gut. Haben wir alle relevanten Erkrankungen durch?
Ich glaube schon.
Es gibt natürlich so perioperatives zerebrales Risiko noch. Intraoperative Schlaganfälle ereignen sich in so ungefähr 0,1-1% der Fälle und haben ein 8-fach erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Auch dafür gibt es einen Score, den sogenannten STRAS, also Stroke After Surgery. Und da sollte man eine individuelle Risikoeinschätzung machen für neurokognitive Störungen, auch nochmal von Patientinnen und Patienten. Und auf jeden Fall darauf achten, dass man die präoperative Nüchternheit und Dehydratation, also die Nüchternheit kurz hält und Dehydratation vermeidet, die Dauermedikation von anticholinergen Substanzen beachtet und im Zweifel da auch beispielsweise bei Parkinson-Medikamenten die fortsetzt und auch eine antikonvulsive Therapie fortsetzt und dann versucht auch mit zum Beispiel reorientierenden Maßnahmen einem Delir im OP, also beziehungsweise im Aufwachraum dann entgegenzuwirken.
Okay, und was geben Sie, ich meine, das Gespräch heißt ja Prämedikationsgespräch. Mhm. Was verschreiben Sie zur Prämedikation?
Diesen Patienten, die jetzt sowieso schon eine Einschränkung haben, würde ich auf jeden Fall keine sedierende Prämedikation verschreiben. Wenn es wirklich darum geht, Angst zu minimieren, ist eigentlich inzwischen in der Literatur beschrieben, dass ein gutes Aufklärungsgespräch mit der Erklärung, welche Situation auf die PatientInnen zukommt, auch ein sehr stress- und angstreduzierender Faktor. Und ich würde auf jeden Fall versuchen, dieser Patientin auch keine Prämedikation zu verabreichen. Wenn man eine Prämedikation unbedingt für notwendig hält bei solchen Vorerkrankungen, kann man beispielsweise über eine niedrige Gabe von Clonidin präoperativ nachdenken, weil sie wahrscheinlich ja einige ihrer Blutdruckmedikamente nicht eingenommen hat und wir dann auch damit vielleicht noch eine Blutdrucksenkung hervorrufen und auch eine sedierende Komponente. Aber auch das würde ich eher zurückhaltend verschreiben.
Jetzt ist so eine Prämedikationsambulant ja eng getaktet. Deswegen in den letzten Minuten nochmal, welche körperlichen Untersuchungen machen Sie und warum?
Eine Auskultation von Herz und Lungen. Und wenn es möglich ist, dann würde ich auch versuchen, mit Patientinnen und Patienten im Zweifelsfall, wenn sie wirklich nicht wissen, ich fahre immer mit dem Fahrstuhl, Frau Doktor, dann würde ich versuchen, mit denen auch einmal die Treppe zu laufen. Allerdings muss man auch da aufpassen. Einem Kollegen sind da schon irgendwie 2 Patienten mit offensichtlich einem hohen kardialen Risiko irgendwie dekompensiert in der Situation. Da sollte man natürlich vorher schon überlegen, ist das überhaupt denen zuzumuten oder nicht. Und ich würde einmal schauen, gibt es präoperativ schon Ödeme, also Zeichen der dekompensierten Herzinsuffizienz und schlafen die beispielsweise auch mit dem Oberkörper erhöht, dass sie im Zweifel zum einen entweder aus einem Aspirationsrisiko heraus und zum anderen aber auch aus einer Herzinsuffizienz heraus. Das würde ich auf jeden Fall erfragen und dann natürlich noch einmal die Atemwegssituation abprüfen und den Zahnstatus würde ich mir auch auf jeden Fall einmal anschauen. Das heißt, für den Atemweg eine Einschätzung anhand des Malaparti-Scores, anhand des thyromentalen Abstands und einmal die Mundöffnung und die Reklinationsmöglichkeit.
Ich möchte nochmal auf die Auskultation eingehen. Wir wollen ja nicht nur Urologen dissen, sondern auch Internisten. Die haben ja unglaublich verschiedene Art und Weisen, die Scores da, also oder die Geräusche da einzuteilen, worauf achten Sie denn konkret, wenn Sie da drauf hören?
Auf eine Aortenklappenstenose.
Auf einer Aortenklappenstenose und bei der Lunge?
Bei der Lunge primär auf ein seitengleiches Atemgeräusch, apikal und basal. Und darauf, ob wir vielleicht schon Obstruktionszeichen haben, die entweder schon weiter oben aus dem Atemwegstrakt sein können, wie zum Beispiel bei Oropharynxkarzinomen oder Mundbodenkarzinomen, dass wir da halt irgendwie eine Einschränkung haben in unserem Atemweg schon oder eben auch pulmonal im Hinblick auf eine COPD oder andere Vorerkrankung.
Nochmal kurz zur Aortenklappenstenose, wie klingt die? Was hören Sie da?
Ein Systolikum und das eine Fortleitung hat in die Karotiden.
Ja, Holosystolikum ist, glaube ich, oder?
Und spindelförmig, oder?
Aber, ja, ja.
Das kann sein. Aber ich wüsste nicht, ob ich jetzt ein spindelförmiges Holosystolikum wirklich als das betiteln könnte. Wenn ich ein Systolikum höre, dann höre ich ein Systolikum, ehrlicherweise.
Aber die Ausstrahlung in die Karotiden finde ich vor allen Dingen.
Genau.
Ja, wichtig.
Gut, reicht mir, danke.
Ich habe auch keine weiteren Fragen mehr. Aber ich finde, was haben Sie aus dieser Prüfung mitgenommen, Frau Haag?
Alter, es hört nicht auf. Also, dass es durchaus viele Möglichkeiten gibt, unsere Patienten präoperativ gut vorzubereiten und vor allen Dingen auch ein Risiko abzuschätzen und im Zweifelsfall dieses Risiko vielleicht für die PatientInnen vorher schon zu beseitigen. Weil das ja im Endeffekt das Ziel der Prämedikation sein sollte. Nicht zwingend nur die juristische Aufklärung, sondern eben auch das Risiko vorher schon zu antizipieren.
Und jetzt, wenn wir mal nach dieser Prüfung, was würden Sie sagen, an welchem Anästhesie-Arbeitsplatz haben Sie den größten Einfluss auf das Outcome nach der Operation?
Also auf jeden Fall einen großen in der Anästhesieambulanz, das muss man sagen.
Das ist hier keine Kompromissfrage. Ich wollte jetzt hören, dass die Prämedambulanz ab sofort unser aller Lieblingsplatz sein wird.
Naja, man muss ja dort auch bahnen, ob die Patientinnen oder Patienten hinterher eine postoperative Überwachung brauchen, ob die vielleicht auch möglicherweise ambulant geplant sind von unseren chirurgischen KollegInnen, wo wir sagen, das geht eigentlich gar nicht ambulant oder eben auch eine intensivpflichtige Überwachung notwendig ist. Und für so Patientinnen mit so einem Risikoprofil brauchen wir auf jeden Fall ein Intensivbett für diese Patientin. Die sollten wir nicht ohne operieren.
Am Ende muss man, wenn wir jetzt nochmal von der Prüfung weg politisch werden wollen, wir kritisieren gerne oft andere Fachrichtungen, dass sie die jüngsten Assistenten in Arbeitsplätze schicken, wo es viel Verantwortung zu tragen gibt. Das machen wir in dem Bereich in der Anästhesie in vielen Häusern nicht besser.
Das stimmt.
Muss man ehrlich sagen.
Was aber enorm viel hilft für die Prämedikationsambulanz, sind SOPs, was aufgeklärt werden soll und inwiefern das aufgeklärt werden soll. Also für welche OP was notwendig ist. Weil man dann anhand dessen schon sagen kann, okay, wenn da schon steht TEE und ZVK Arterie Cell Saver, dann weiß man, da muss man vielleicht ein bisschen genauer gucken.
Es hat mir riesig Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ich danke euch auch.
Sie haben bestanden.